Zuerst mal danke auch Lothar für die super Lieder und die Anspiellüge, und David hat es ganz super gemacht, danke dafür. Als ich noch jünger war, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, 50 hat man doch schon mehr als die Hälfte hinter sich, der Tag des Todes ist viel näher als der Tag der Geburt. Aber als ich noch jung war, beeindruckten mich selbstständige, fähige Männer. Die haben mich beeindruckt damals. Und über die Jahre hat sich das aber geändert. Die Männer, die mich heute beeindrucken, sind Männer, die barmherzig, ehrlich und demütig sein können. Die imponieren mir heute viel mehr als alle anderen. Als Menschen, die wir an Jesus glauben, ich habe ja keine Ahnung, wo du stehst, ich rede jetzt für die, die an Jesus glauben und sein Wort ernst nehmen. Wir glauben, dass der Mensch nicht geschaffen ist, um allen Ruhm und Ehre auf sich selbst zu beziehen. Wir glauben, dass wenn andere Menschen uns applaudieren, uns Ruhm und Ehre zukommen lassen, dass wir dann sagen: Danke für das Kompliment, das ist lieb von dir, aber ich will das Kompliment weitergeben und Gott danken, dass er mir all diese Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat. Wir freuen uns über Komplimente und Applaus und geben sie gleichzeitig weiter an den, dem wir glauben, dem es gebührt. Darum zum Beispiel singen wir Lieder, wo wir Gott ehren wollen und ihm sagen wollen: Eigentlich gehört die Ehre auch dieses Tages dir, Gott. Corrie ten Boom hat einmal gesagt: Wenn ich einen Blumenstrauß geschenkt bekomme, dann bedanke ich mich dafür und reiche die Blumen weiter an Jesus. Unabhängig davon, was du glaubst, es gibt sicher einige sind da, die können mit Jesus, mit Bibel vielleicht nicht viel anfangen. Du wirst mir in dem, was ich jetzt sage, trotzdem recht geben, weil wir alle eine gemeinsame Erfahrung machen. Wir alle kennen nämlich Menschen, die sehr viel über sich selbst reden. Sie reden darüber, was sie schon alles geleistet und geschaffen haben in ihrem Leben. Sie zeigen gerne, wie schön ihre Frau ist, die nehmen sie mit zum Herzeigen. Sie reden darüber, wie gut ihre Kinder sind und erfolgreich in der Schule. Sie reden darüber, wie groß ihr Haus ist. Das sind so diese Ernst Schmidt vom Anspiel. Vielleicht bin ich es selbst, der Ernst Schmidt. Und wenn solche Leute fertig gesprochen haben, 2 Stunden lang über sich selbst geredet haben, dann sagen sie: So, jetzt habe ich genug über mich geredet, was hältst du eigentlich von mir? Mit solchen Menschen tun wir uns wahnsinnig schwer, sie gehen uns auf den Nerv. Manche dieser Menschen haben tatsächlich viel geleistet, haben tatsächlich viel geschaffen, aber wir tun uns sogar schwer, ihnen zu sagen: Wow, es ist echt gewaltig, was durch dich alles entstanden ist, weil wir wissen, dann beginnen sie mit ihrer Geschichte und reden den Rest des Abends nur davon, was sie für gewaltige Typen sind. Die Tochter ist die Klassenbeste. Der Sohn gewinnt im Skirennen oder beim Fußball irgendwas. Die zweite Tochter ist natürlich die schönste. Das sind die Leute, jedes Mal, wenn du eine Geschichte erzählst, haben sie noch eine bessere. Aber, und das ist das Interessante, nichts von dem, was sie sagen, beeindruckt uns. Wir sind nur froh, wenn sie weiterziehen. Denn sie gehen auf den Nerv. Es ist völlig egal, wie schön ihre Freundin ist, wie schnell ihr Auto, wie groß ihre Firma ist, solche Menschen sind anstrengend. Und wisst ihr warum? Weil sie andauernd versuchen, die Ehre sich selbst zu geben. Wenn eine Person die Ehre immer auf sich selbst bezieht und daran festhält, dann wird eine solche Person unattraktiv bis hässlich. Und das ist dieses Paradox. Ein Mensch, der die Ehre auf sich selbst bezieht, versucht sich selbst groß zu machen und wird tatsächlich immer kleiner, weil niemand will freiwillig in ihrer Gegenwart sein. Niemand sagt, ich freue mich so auf ein Wochenende mit dem Hans-Franz Zepp, das ist für uns jeder Depp. Niemand freut sich auf ein Wochenende mit so einem Typen, weil der redet ja wieder nur von sich selbst. Wir sagen nicht, wow, super, freue mich so auf das Wochenende, da kann ich wieder 5 Stunden zuhören, wie super wäre das. Christen glauben, dass alle Talente, alles Können, alle großen Leistungen, jedes Durchhalten letztlich eine Gabe Gottes ist. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir im Neuen Testament: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Es ist ein Geschenk Gottes. Im 5. Buch Mose lesen wir einen interessanten Vers. Da spricht Gott durch Mose und sagt: Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Und im Vers 17, und dass du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Wisst ihr, wir haben etwas vergessen. Und Gott sagt, vergiss es nicht, dass ich es bin, der dir 2 Hände gegeben hat, dass ich es bin, der dir ein Hirn gegeben hat, dass ich es bin, der dir 2 Augen gegeben hat, dass ich es bin, der dir die Kraft gegeben hat, dein Vermögen zu schaffen. Ich habe Neuigkeiten für dich. Du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Es ist alles letztlich ein Geschenk. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, lernt oft unbewusst, dass wenn er etwas Großes vollbracht hat, er letztlich Gott die Ehre geben will. Ich glaube, ich persönlich, ich bin ein stolzer Mensch, ich hätte das nie gelernt, würde ich nicht Jesus kennen. Und darum habe ich gesagt, dass mich früher fähige Männer beeindruckt haben, aber über die Jahre bin ich viel mehr beeindruckt von Männern, die barmherzig, ehrlich und demütig sein können. Ein Beispiel dafür, ich weiß nicht, wer von euch die Olympischen Spiele angeschaut hat, jetzt in London im Sommer. Da war eine gewisse Gabby Douglas, die US-amerikanische Kunstturnerin. Sie hat 2 Goldmedaillen gewonnen. Keine Ahnung, ob ihr es verfolgt habt. Im Interview sagte diese Gabby Douglas, nachdem sie 2 Medaillen gewonnen hat, vor Millionen von Zusehern: Eine Olympiasiegerin zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich gebe Gott alle Ehre. Es ist eine Art Win-Win-Situation. Die Ehre steigt auf zu ihm, und der Segen fällt herab auf mich. Alles in mir soll Gott preisen, auf dass ich niemals vergesse, was er mir Gutes getan hat. Die Christen, die das im Fernsehen gehört haben, haben alle applaudiert und gesagt, super, Gabi. Die Atheisten, die das gehört haben, haben sie aufgeregt und gesagt, warum bringt die Gott ins Spiel? Was hat Gott damit zu tun? Und sie haben sich geärgert. Warum hat Gabby Douglas das gesagt? Weil wir als Christen glauben, dass die Ehre für alles, was wir sind und tun, letztlich Gott gebührt. Denn wir wissen, ohne Gott gäbe es uns gar nicht. Und wir glauben, dass wir empfangene Ehre nicht für uns selbst horten sollten, sondern sie reflektieren sollten an dem, der uns befähigt hat, das zu tun, was wir tun. Viele von euch wissen, Johann Sebastian Bach hat am Ende jedes seiner Werke 3 Buchstaben geschrieben, SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Seht ihr, zwischenmenschlich wissen wir alle, egal wo du stehst im Glauben, Eigenlob stinkt. Und dasselbe gilt für die Beziehung zu Gott. Die Bestimmung des Menschen ist nicht, sich selbst zu gratulieren, sondern Gott die Ehre zu geben, die Blumen weiterzureichen. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Das wissen viele nicht. Interessant, als der Apostel Paulus, der schrieb einen Brief an die Korinther, das ist in Griechenland, Korinth, heute noch dort, die haben etwas nicht gewusst. Das waren wilde Haudegen. Historiker belegen, dass die Menschen dort sexuell sehr freizügig lebten, in Korinth, damals vor 2000 Jahren. Seit Plato, ungefähr 300 Jahre vor Christus, bedeutet korinthisch leben so viel wie zügellos leben. Im Tempel von Korinth waren 1000 Prostituierte tätig, die alle in der Stadt ein Häuschen hatten mit einem Rosengarten davor. 2/3 der großen Stadt waren Sklaven. Und die ersten Gläubigen, lesen wir im Korintherbrief, waren ehemalige Ehebrecher, Unzüchtige, Lustknaben, Homosexuelle, Trunkenbolde, Räuber, Verleumder und Götzendiener. Und zu diesem kleinen Haufen von neuen Gläubigen sagt Paulus im 1. Korinther 6, Vers 19, da sagt ihr, wisst ihr nicht, das heißt, sie wussten es nicht, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Körper, mit eurem Leib. Das wussten sie nicht, dass ich, so wie ich auch sexuell lebe, Gott die Ehre geben soll, Gott verherrlichen soll. In Matthäus Kapitel 5, in der Bergpredigt, die bekannteste Predigt von Jesus Christus, da sagt Jesus in Matthäus Kapitel 5 und Vers 16, da sagt er, dass wir ein Licht in der Welt sein sollten, vor den anderen Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Jesus sagt, die Menschen sollten sehen, dass ihr Gutes tut an dieser Welt, und dann sollten sie wissen, dass Gott darüber verehrt wird. Das ist, was Christus uns gesagt hat. Und ich möchte euch da eine Sache sagen, die mir so hilft in meinen Entscheidungen. Wann immer du eine Entscheidung treffen musst, frag dich, du hast 2 Wege, rechts oder links zu gehen, frage dich, bevor du sie triffst, was bringt Gott am meisten Ehre? Wenn ich da lang gehe oder wenn ich da lang gehe? Ist Gott geehrt, wenn ich mich für diese Sache entscheide oder nicht? Das ist ein unheimlich hilfreicher Maßstab, um kluge Entscheidungen zu treffen, damit man später nicht zu viele Entscheidungen bereuen muss. Seht ihr, wenn man sich fragt, was gibt Gott die Ehre, das ist viel mehr als zu fragen, was ist richtig oder falsch. Denn ich kann immer argumentieren, warum es richtig ist oder warum es falsch ist. Aber wenn ich mich frage, Gott, was gibt dir die Ehre und nicht mir, dann tue ich mich viel leichter, eine kluge Entscheidung zu treffen. Diese Frage, was bringt Gott die Ehre, ist deshalb so wichtig, weil wenn wir das tun, leben wir in einer gesunden Beziehung zu Gott und zu uns selbst. Und zweitens, wir leben ein sinnvolles Leben. Wir wissen, Menschen, die sich immer selbst applaudieren und damit versuchen, größer zu werden, werden tatsächlich immer kleiner. Andererseits, Menschen, die die Größe haben, die Ehre anderen Menschen weiterzugeben und Gott weiterzugeben, dieser Mensch wird immer attraktiver und schöner. Und in eindeutiger Weise sieht man das in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Über ihn lesen wir im Philipper Kapitel 2, das ist ein Brief im Neuen Testament, da lesen wir über Jesus, der Gott ist. Ich lese es das vor, Philipper 2 und Vers 5. Habt dieselbe Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gott war und es nicht für einen Raub hielt, das heißt, der sich nicht zu gut war oder der nicht das beansprucht hat, ich will meine göttlichen Eigenschaften und den Ort behalten, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge. Weil Jesus, obwohl er Gott war, sich selbst erniedrigte, wurde er über alles erhöht. Und darum ist Jesus bis heute die eindrucksvollste Persönlichkeit in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich möchte etwas vorlesen von einem gewissen Malcolm Muggeridge. Den lese ich gerne, ist 1990 gestorben. Er war Engländer, Autor, Journalist, ehemaliger Agnostiker, auch ein Spion im Zweiten Weltkrieg. Er hat mit dem Christentum nichts am Hut gehabt. Er sagte einmal, Christentum ist ein Haufen Stumpfsinn, Christianity is a load of rubbish. In den 60er Jahren hat er aber zum Glauben an Jesus gefunden. Er war auch derjenige, der dann Mutter Teresa groß gemacht hat. Und er schrieb, nachdem er zu Jesus gefunden hat, wir blicken zurück auf unsere Geschichte und was sehen wir? Königreiche kommen und gehen, Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Gerade 10 Milliarden Mal so im Wahlkampf nebenbei. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten, England. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, der von der intellekten Elite als Weise, als Salomo bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas. Hitler und Mussolini tot, ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin ein verbotener Name in dem Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Leben, alles in einem Leben, aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat, die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt viele Männer, die versucht haben, Gott zu sein. Es gibt nur einen Gott, der sich so erniedrigt hat und Mensch wurde. Interessant, wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten in Israel und wir hätten damals eine Wette abgeschlossen darüber, wer wird die Zukunft dieser Welt mehr beeinflussen. Das römische Imperium, das über fast 1000 Jahre die Welt beherrschte, oder ein Zimmermann mit ein paar mittellosen Fischen. Wer wird die Zukunft dieser Welt mehr beeinflussen? Wir hätten damals alle auf das Römische Reich gewettet. Und doch, heute, 2000 Jahre später, geben wir unseren Kindern Namen wie Markus, Johannes, Lukas, Maria und unsere Hunde nennen wir Caesar und Nero. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann tut sich für uns der Sinn des Lebens auf. Ich lebe nicht für mich selbst, sondern ich lebe in Beziehungen. Ich lebe in der horizontalen Beziehung zu einem liebenden Gott, der sogar sein Leben für mich gegeben hat. Das Einzige, was für Gott unaufgebbar ist, das bist du. Er wird dich nie aufgeben. Und dann haben wir die vertikale Beziehung, so nenne ich es, und dann haben wir die horizontalen Beziehungen zu den anderen Menschen, mit denen wir auf dieser Erde leben dürfen. Gott die Ehre geben, und mit Menschen in Beziehungen stehen. Paulus sagte, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Mit ihm will ich leben. Leben ist diese Beziehung mit Gott und anderen Menschen. Und Beziehung ist immer Abenteuer. Ich kann mich erinnern, als ich geheiratet habe, das ist mir schwer gefallen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich wusste, wenn ich Ja sage, dann habe ich meine Freiheit verloren. Ich habe Abenteuer gern, ich liebe Abenteuer, aber das war mein größtes Abenteuer, denn ich wusste, da kann ich nicht mehr raus. Beziehung ist Abenteuer. Und es ist eine wunderschöne Sache. Ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet, liebe Frau, die Anne-Lore, und es wird immer besser. Kann es euch nur empfehlen. Nicht die Anne-Lore, sondern die Ehe. Beziehung ist immer Abenteuer. Und seht ihr, ein Mensch, der nicht in Beziehungen lebt, der existiert zwar, aber er lebt nicht. Ein Eigenbrötler, der nur in seiner eigenen Werkstatt herumstiefelt, der existiert, aber er lebt nicht. Leben ist ausschließlich in Beziehungen zu stehen. Wir sind Beziehung. Wir haben nicht Beziehung so nebenbei. Wir sind auf Beziehung angelegt. Und darum ist es so wichtig, Gott die Ehre zu geben, das heißt, mit ihm in Beziehung zu sein. Und die Frage ist jetzt, wie sieht das aus? In Johannes 12 lesen wir im Vers 23, Jesus ist in allen Dingen, bin ich inzwischen draufgekommen, das größte Vorbild. Als Gott und als Mensch. Und in Johannes 12, Vers 23 lesen wir, Jesus antwortete und sprach, die Stunde ist gekommen. Er wusste, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich mein Leben geben. Dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ich gebe Gott die Ehre, ich werde verherrlicht. Und wisst ihr wie? Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wisst ihr, wie Christus Gott verherrlicht hat? Indem er gestorben ist. Damit definiert Jesus ganz neu, was es bedeutet, sich selbst zu verherrlichen. Nämlich auch, sich selbst zu sterben. Jesus definiert Verherrlichung neu. Erfolg ist zu geben, Opfer zu bringen. Siegen bedeutet zu sterben. Herausragen bedeutet zu dienen. Ruhm bedeutet im Stillen zu leben. Cool sein, wer will nicht cool sein, bedeutet freundlich und anständig leben. Das ist cool sein. Erhaben sein bedeutet demütig sein. Und Verherrlichung ist manchmal am deutlichsten zu erkennen im Leid. Ich kenne Menschen, die viel leiden. Und die Gott die Ehre geben, das sind für mich die schönsten Menschen. In Johannes 21 ist ein ganz interessanter Vers, da sagt Jesus über Petrus, einen seiner Jünger. Johannes 21 ist es Vers 18 und 19, da sagt Jesus über Petrus, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, zum Petrus, da gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Ist es nicht interessant, dass Petrus Gott auch in seinem Tod, er wurde gekreuzt mit dem Kopf nach unten, nach der Tradition, Gott verherrlicht hat. Wenn wir sogar im Tod Gott die Ehre bringen können, dann ist es ganz sicher auch möglich, im Leid und in Freude Gott zu verherrlichen. Das ist eine ganz neue Perspektive, über den Sinn des Lebens, ihn zu entdecken, nämlich Gott zu ehren, auch im Leid und im Tod. Und diese Menschen sind für uns die größten Vorbilder. Ein Beispiel dafür ist der polnische Jude Janusz Korczak. Ich war vor kurzem in Jerusalem, wo ich eine Gruppe leitete, im Holocaust-Museum in Yad Vashem in Jerusalem. Und dort ist Janusz Korczak ein Denkmal geweiht. Er war Erzieher und Autor von vielen pädagogischen Büchern. Er kümmerte sich im Zweiten Weltkrieg um jüdische Waisenkinder in Warschau. Er war zu bekannt in der Öffentlichkeit, als dass er von den Nazis einfach beseitigt werden konnte. Und so boten sie ihm an, auszureisen und sein Leben zu retten. Aber er reiste nicht aus, er entschied sich, in Warschau bei den Kindern zu bleiben. Alle Kinder, auf die er aufpasste, und er selbst, wurden in Treblinka vergast und ermordet. Indem Janusz Korczak bei diesen Kindern blieb, konnte er kein einziges Kind retten. Aber er konnte die Kinder davor bewahren, alleine zu sterben. Und die Kinder hatten jemanden, an dem sie sich festhalten konnten, in ihrem Tod. War sein Tod umsonst? Hat Janusz Korczak versagt? Ich glaube nicht. Er ist bis heute ein Beispiel von wahrer Menschlichkeit bis zum heutigen Tag. Und sehen wir, das ist ein kleines Bild davon, was Gott für uns getan hat. Anstatt dass wir alleine den Lohn der Sünde, den Tod, sterben müssen, ist Jesus zu uns gekommen und hat gesagt, ich sterbe mit dir und für dich. War der Tod Jesu umsonst? Ich denke nicht. Denn Jesus ist bis heute der Einzige, der dir wahre Hoffnung geben kann in dieser Welt. Die Hoffnung, dass mich jemand hier hergestellt hat mit einem Sinn und einem Ziel. Dietrich Bonhoeffer schrieb, wenn Christus einen Menschen ruft, dann ruft er ihn zu kommen und zu sterben. Was heißt das? Wie können wir im Sterben Gott verherrlichen? Ich möchte ein paar Beispiele nehmen und dann bin ich fertig. Zum einen ist es unser körperlicher Tod. Mit manchen Menschen kann man über den körperlichen Tod gar nicht sprechen. Sie ignorieren das Thema bzw. verdrängen sie es. Andere unter uns in diesem Raum sind mittendrin, wo eine Krankheit dein Leben wegrafft oder du zusehen musst, wie ein geliebter Mensch weggerafft wird. Und du kannst es nicht mehr verleugnen und nicht verdrängen. Und als Kinder Gottes haben wir die gewaltige Freiheit, selbst im Sterben Gott zu verherrlichen. Im Frieden nach Hause zu gehen. Im Wissen, das Schönste kommt noch. Jetzt bin ich für ewig in der engen Beziehung mit dem, den ich liebe und geehrt habe, bei Jesus Christus. Ein lieber Freund von mir, Hans-Joachim Eckstein, hat es so gesagt, Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Paulus hat gesagt, mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Denn ich sehne mich danach, bei Christus zu sein. Wir dürfen Gott verherrlichen, auch im leiblichen Tod. Andere von uns stehen mitten im Leben, sind total gesund. Es kann sein, du musst vielleicht einen anderen Tod sterben, nämlich dem Streben nach Komfort und Luxus. Es ist schon interessant, wir treffen unsere Entscheidungen oftmals nur noch danach, ob Christ oder nicht. Was am angenehmsten für mich ist. Es kann aber sein, dass Gott dich vielleicht woanders haben will. Dass er jemand anders helfen will durch dein Leben, auch wenn es für dich nicht so angenehm ist. Und ich glaube, wir sind in die Falle geraten, dass wir nur noch das tun, was angenehm ist. Wir würden es nie zugeben, als Christen schon gar nicht. Aber tatsächlich leben wir so. Vielleicht ist das der Tod, den wir sterben müssen. Jesus sagt einmal, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist leicht. Ja, sein Joch ist leicht, das stimmt. Aber Jesus hat nicht gesagt, nehmt auf euch mein Sofa. Es ist mein Joch. Es kann sein, dass manche von uns sterben müssen, den Glauben absterben müssen, privilegierte, erhabene Menschen zu sein. Sind wir mal ehrlich. Manche von uns glauben, etwas Besonderes zu sein. Mehr zu sein als das gemeine Fußvolk. Wir fühlen uns irgendwie heraus, wir würden das nie sagen, aber wir fühlen uns herausragend von dieser normalen Menge. Ich habe eine Neuheit, du bist es nicht. Du bist nur einer von Milliarden. Du bist nicht mehr wert als irgendein anderer Mensch. Vielleicht musst du dem absterben, diesen falschen Glauben. Aber wir wachsen schon auf mit der Idee, dass ich mal was Besonderes sein werde, der Star im eigenen Film. Die anderen dürfen gerne die Nebenrollen oder die Komparsen sein, aber ich bin der Hauptspieler. Ich kann mich erinnern, ich bin auch im Bergrettungsdienst, war mal auf einer Berghütte nach einem Einsatz. Und dann sind ich habe die ganz gern, ich glaube, die wenigsten glauben an Jesus, aber ganz liebe Freunde, gute Kameradschaft. Aber einer der Kameraden erzählte dann ein paar so schmutzige Witze und eine ging auf Kosten einer Ausländerin, die dort auf der Hütte in der Küche gearbeitet hat. Die meisten lachten und fanden das ganz witzig. Einer, der es auch witzig fand, fragte ich danach, hättest du den Witz auch witzig gefunden, wenn die Witzfigur nicht die ausländische Frau in der Küche gewesen wäre, sondern deine eigene Ehefrau. Sagt er, na, nichts mehr. Und sagt, warum nicht? Glaubst du, dass deine eigene Frau wertvoller ist als diese liebe Frau in der Küche? Der einfache Arbeiter, was immer wir darunter verstehen, ist genauso wertvoll wie der Top-Manager. Und wenn du glaubst, was Besonderes sein, dann musst du sterben, dieser Idee. Es ist falsch. Das ist der Ernst Schmidt, der muss sterben, den ihr anständig gehört habt. Darum übrigens, mach dir eine Regel in Gesprächen, ist eine gute Übung. Sag dir, es ist wichtiger für mich, den anderen kennenzulernen, als dass er mich kennenlernt. Das ist eine gute Regel in Gesprächen. Jede Person ist ein Universum an Träumen, Hoffnungen und Sehnsüchte. Genauso wie du selbst. Ein anderer Punkt noch. Manche von uns müssen den Tod sterben einer schlechten Angewohnheit. Wenn Zorn unser Herz regiert, dann müssen wir lernen zu vergeben. Ich muss dem Zorn absterben und sagen, Herr, ich will vergeben, ich will frei werden, ich will nicht dauernd dem anderen was nachtragen, müssen es anstrengen. Menschen, die nicht vergeben, die tragen immer was nach. Vielleicht müssen wir sterben, wenn wir eine Gier im Herz haben, ich will mehr, ich bin gierig, dann muss ich lernen zu geben. Gierige Menschen sind hässliche Menschen. Willst du hässlich sein? Dann stirb diesen Tod und gib es ab, lern zu geben. Wenn du neidisch bist, wenn der Neid dich auffrisst über den, der schneller, besser, klüger, schöner ist als du, dann lerne Komplimente zu machen, gerade dem gegenüber, den du beneidest. Es wird dich frei machen. Wenn du ein Grießkram, ein Eigenbrötler bist, und ich treffe immer wieder welche, die sagen, ja, so bin ich halt, ich kann auch nichts dafür, und die glauben, das ist noch witzig. Es ist nicht witzig. Sondern ich darf damit zu Jesus gehen und sagen, Herr, so will ich nicht bleiben. Ich will ein Segen sein für andere Menschen. Kreuzige es. Und das fünfte und letzte, vielleicht das schwierigste, ist der Tod eines Traums, wo ich einen Traum absterben muss. Für manche in diesem Raum ist es der Wunsch nach einem Ehepartner. Wir werden ja groß mit dem Traum, dass wir eines Tages die Traumfrau finden werden. Wir sagen zu unseren Kindern bereits, ja, wenn du einmal verheiratet bist, du wirst ein super Ehemann. Wir sagen unseren Kindern nicht, falls du mal heiratest. Wir sagen, du wirst einmal eine fantastische Mutter. Mädchen wollen Disney tun, das ihre, und jeder Mann wird die Traumfrau finden. Und wenn es dann nicht geschieht, und es geschieht bei manchen nicht, dann fühlen wir uns betrogen. Wir sagen das Leben, Gott hat mich vergessen und wir sind schockiert. Tatsache ist, nicht alle von uns sind verheiratet und nicht alle von uns werden je eine Frau finden. Kannst du dir eine Zukunft vorstellen, wo du nicht verheiratet bist und ein erfülltes, schönes Leben führst? Ein Leben, in dem du Gott ehrst, in dem du ein Segen bist für andere. Für die meisten von uns ist so ein Denken völlig fremd. Es kann sein, dass das der Traum ist, der nicht absterben muss. In unserer Gesellschaft übrigens honorieren und würdigen wir das Single-Sein viel zu wenig. Die Bibel tut es. Andere von uns sind verheiratet und träumen davon, Single zu sein. Ich weiß, dass ihr da seid. Ihr überlegt euch, ja, wie wäre es wohl, wenn? Möchte ich etwas sagen? Diesen Traum kannst du absterben lassen. Du kannst weiter bei deiner Ehe frei bleiben und Gott dabei die Ehre geben und ein gutes Leben führen, wenn es auch nicht leicht ist. Andere träumen davon, Kinder zu haben und bekommen keine. Wisst ihr, wie wir Gott Ehre geben? Indem wir einfach die Ehre reflektieren, dem die Ehre gebührt, nämlich Gott. Eine gute Übung noch, und dann bin ich echt fertig. Eine gute Übung, um das zu kultivieren, ist, tue gute Dinge im Geheimen, wovon keiner etwas weiß. Das ist eine extrem gute Übung, Gott die Ehre zu geben. Auch als Christen, wir tun ja gute Dinge, das stimmt durchaus. Aber wir schauen auch immer, dass die anderen Christen das wissen. Vergiss es mal. Gib mal 1.000, 2.000 Euro jemand, wo du weißt, der braucht es, ohne Bibelvers und deine Unterschrift. Denn weißt du, wenn deine Unterschrift dabei ist, wem fühlt er sich verpflichtet zu danken? Natürlich dir, dem großzügigen Spender. Wenn nichts dabei steht, weißt du, wem er danken wird? Gott. Dem die Ehre gebührt. Das ist eine gute Übung, um Demut zu kultivieren, um Gott die Ehre zukommen zu lassen. Ich bete noch, lieber Vater, es ist einfach spannend, so mit dir zu leben, von dir zu lernen. Und Herr, wenn ich dein Wort lese, wenn ich das Leben Jesu betrachte und diese Welt betrachte, muss ich immer wieder feststellen, du hast recht. Es ist wirklich so. Dein Wort ist wahr. Und Herr, ich möchte nicht einer Lüge nachlaufen den Rest meines Lebens. Ich möchte lernen, wahrhaftig zu leben. In deiner Gegenwart und aus deiner Kraft. Ich kann es nicht, Herr. Ich muss es auch nicht können. Aber du lebst in mir.